Hallo und herzlich willkommen hier bei Smaragdgrün. Ich bin Yvonne Devies, Host dieses Podcasts. Ich bin Therapeutin, Hypno-Coach, Transformationscoach. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuche einfach mal meine Webseite www.yvonne.com. Dort findest du alles rund um meine Arbeit, du findest meine Angebote. Du kannst sogar ab sofort direkt von meiner Webseite einen Termin bei mir buchen. Wenn du nicht weißt, ob ich dich in deinem Anliegen unterstützen kann, dann buche einfach ein kostenfreies 20-minütiges Kennenlerngespräch und dann schauen wir, inwieweit ich dir Unterstützung geben kann, inwieweit wir gemeinsam miteinander arbeiten können. Also scheu dich nicht, ein kostenfreies 20-minütiges Kennenlerngespräch mit mir zu buchen. Wie gesagt, direkt von meiner Webseite. Du findest meine Webseite auch unten in der Beschreibung. Worum geht es heute hier? Heute geht es um die Beziehung zwischen Eltern und ihren jugendlichen Kindern. Und dafür habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen. Das ist meine Tochter. Und mit ihr spreche ich heute darüber, wie wichtig Beziehung auf Augenhöhe ist statt Erziehung. Und warum gerade traditionelle Vorstellungen, die Eltern haben oder die Eltern sich auch über ihre Kinder machen, wie Kinder und Jugendliche sein sollten, warum gerade diese Vorstellungen manchmal auch eher destruktiv sind und junge Menschen daran hindern, ihr Potenzial zu entfalten. Und sie eher schwächen, statt sie zu stärken. Es klingt jetzt erstmal ziemlich hart. Ja, es ist heute, glaube ich, auch nicht leichte Kost. Aber ich finde es so, so wichtig, darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass, wenn du das hier hörst, dass du das mit wohlwollenden Ohren hörst und wohlwollend aufnehmen kannst für dich. Das ist keine Anklage. Das soll einfach augenöffnend sein. Und gerade wenn es um solche Themen geht, finde ich es immer super wichtig, nicht nur über Jugendliche zu sprechen, sondern mit den Jugendlichen. Genau, und so ist dieses Gespräch heute entstanden zwischen Mutter und Tochter und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Mein Schatz, herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Smaragdgrün. Wir saßen mal wieder in der Küche und haben Deep Talk gemacht, würde ich sagen, wie so oft. Man muss dazu sagen, sie ist Projektor und ich auch Projektor, also im Human Design. Und da ergänzen wir uns, glaube ich, ganz super, wenn es um, ja, wir können stundenlang reden, ne?
Ja.
Über Dinge. Und jetzt eben habe ich gedacht, hatten wir das Thema mal wieder.
Erziehung, Bindung.
Beziehung.
Ja, genau.
Genau, und da habe ich dich spontan gefragt, Mensch, lass uns doch in meiner Podcast-Folge drüber reden. Und da hast du gesagt, ja, die Message muss raus. Genau, und das machen wir jetzt. Also es gibt eine wichtige Message, die ist hier total, wo du sagst, das wäre so gut, wenn viele Eltern das einfach mal wüssten. Man muss dazu sagen, du bist jetzt 17 Jahre alt, ne? Du
ja.
Hast sehr viele Freunde, mit denen du unterwegs bist.
Ja.
Guckst in viele fremde Elternhäuser rein?
Ja, vor allem in meine Beziehung auch und auch bei Freunden damals. Also ja, ich habe schon viele Häuser erlebt, sag ich mal.
Ja, und was ist dir aufgefallen, also in anderen Haushalten? Was ist anders im Vergleich zu unserem Haushalt zum Beispiel? Oder in der Beziehung? Also klar, jeder Haushalt ist anders, ne? Jeder Haushalt...
Ja.
Und jede Beziehung ist anders. Aber etwas ist dir aufgefallen, wo du sagst, das beobachtest du sehr häufig.
Ja, ich beobachte vor allem sehr häufig die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern, sage ich jetzt mal. Da einfach, finde ich, in den meisten Haushalten ein riesengroßer Unterschied zu unserem ist. Wozu man aber auch sagen muss, man sieht auch die Unterschiede zwischen Einzelkindern und Eltern, die mehrere Kinder haben. Da gibt es so große Unterschiede und auch wie die Eltern so, wie sagt man,
konditionieren.
Genau, sind so. Und wie sich das auch auf die Kinder auswirkt. Also einfach, wie die Eltern ins Leben gucken und wie die Kinder ins Leben gucken, dass da einfach riesengroße Unterschiede sind und dass die Eltern oft gar nicht verstehen, dass das Kind gar nicht...
Oder der Jugendliche, wir sprechen ja jetzt von Jugendlichen. Ja, Jugendlichen,
besser gesagt, genau, ja. Dass der Jugendliche gar nicht die Eltern selbst sind, also dass die Eltern gerne hätten, dass die Jugendlichen so sind, wie sie es gerne wollen, wie so Marionetten. Dabei ist das physikalisch und in jeder Hinsicht gar nicht möglich, dass die Jugendlichen genauso sind, wie die Eltern es gerne hätten.
Ja, also das sieht man ja sehr häufig, dass die Eltern so ein bestimmtes Bild haben, ne, wie sie gerne hätten, was ihr Kind nach außen zeigt oder was ist, was aus dem Kind wird und welche Werte das Kind annimmt und so weiter, ohne zu hinterfragen, also
wer mein Kind eigentlich ist.
Ja. Man muss ja dazu sagen, ich habe euch, ja, habe ich euch eigentlich erzogen? Du sagst ja immer, ich habe euch nicht erzogen. Und also sagen wir mal so, wir waren ein liberaler, freiheitsorientierter Haushalt. Und mir war immer die Beziehung zwischen uns oder auch die Bindung wichtiger als die Erziehung.
Ja.
Ich habe euch auch ausprobieren lassen, was mir sehr schwer fiel, muss man dazu sagen. Das muss man auch erstmal aushalten.
Ja.
Zum Beispiel, als du beschlossen hast, du gehst jetzt erstmal nach Berlin und dort zur Schule und probierst mal, wie es ist, bei Papa zu leben. Das war sehr schwer für mich. Da warst du 14,
ja,
ne?
Ja, da war ich, bin 14 weg gewesen.
Genau.
Für 2 Jahre.
Und dann in Berlin, und das war eine harte Nummer für mich, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich wusste, für dich und deine Entwicklung ist das jetzt ein wichtiger Schritt.
Genau.
So. Und hätte ich euch an mich gebunden, wäre euer Autonomiebedürfnis extrem untergraben worden.
Ja, du hättest uns eingeschränkt in unserer Entwicklung, würde ich auch sagen. Weil mir hat es in meiner Entwicklung viel, viel geholfen, dass du mir den Freiraum gegeben hast, dass ich einfach so, sag ich jetzt mal, eine andere, also mal das Stadtleben kennenlernen darf, mal kennenlernen darf, wie es ist, bei meinem Vater zu leben, mal in eine neue Schule gehe, ohne dass du in der Nähe bist, halt einfach mal, also sich so ein bisschen lösen, könnte man auch sagen. Und das Wichtigste, was aber, finde ich, dabei behalten wurde, indem du mich das machen lassen hast, ist einfach, dass ich Vertrauen zu dir hatte, dass ich wusste, meine Mutter ist trotzdem da, die unterstützt mich bei meiner Entscheidung und ist nicht sauer oder schränkt mich ein, ist nicht wütend.
Oder gekränkt.
Und ich wusste immer, dass, auch wenn ich weit weg bin, ich kann mich immer bei meiner Mutter melden, weil sie von meiner Entscheidung einfach nicht gekränkt oder böse war. Ich habe keinen Ärger bekommen oder sowas. Und es gibt einfach, meiner Meinung nach, ein höheres Sicherheitsgefühl, einfach, dass mir ein Vertrauensvorschuss, sage ich jetzt mal, gegeben wurde auch. Und dass mir auch vertraut wurde, du bist alt genug, du kannst auch ein bisschen auf dich selber aufpassen.
Ja, und hier würde ich für dich, lieber Hörer, streue ich jetzt ein Part aus dem Interview mit Peter Bergner, das ich vor Jahren für den Patchwork Familienkongress gemacht habe.
Es gab eine Umfrage in Norwegen, die wurde gemacht unter Jugendlichen, und da war ein Ranking, also was die wirklich total schwierig finden, was die total nervt, ist, wenn sich Eltern Sorgen machen. Und wenn Jugendliche nach ihrem Äußeren beurteilt werden. Und da ging es so weiter, die habe ich jetzt nicht alle im Kopf, aber das waren so die beiden obersten Punkte. Und insofern weniger Sorge, maximal sich Gedanken machen und eher mehr Vertrauen zu haben.
Genau, also das Schlimmste ist, finde ich wirklich, wenn die Eltern sich Sorgen machen.
So ein sorgenvolles Gesicht der Eltern ist, denn ich bin nicht okay. Ich bin nicht in Ordnung, also die machen sich so viel Sorgen, scheinbar ist mit mir irgendwas nicht mies geraten. Und das entzieht ihnen wirklich, wirklich den Boden. Und ich habe das hier erlebt, dass Jugendliche hier sitzen und ich sage, wie viel Vertrauen hatten deine Mutter in dich? Ja, 20%, ja, und dann fing an zu weinen. Und ich sage, wie viel wünsche dir? Und unter Tränen sagt er 100%, ich wünsche, dass die Vertrauen in mich hat, ja. Und für die Mutter war das gar nicht klar, welche Bedeutung das hat. Dass sie Vertrauen in ihren Sohn hat, dass er okay ist. Und das heißt nicht, dass Vertrauen heißt nicht gleich, dass die Erwartungen alle erfüllt sind, sondern Erwartung und Vertrauen sind wirklich zwei sehr unterschiedliche Aspekte. Ja? Und Erwartung kann man enttäuschen, über Erwartung kann man sprechen, aber Vertrauen ist so der Nährboden. Ja? Das ist wirklich so der Humusboden, auf dem Leben wächst und jugendliches Leben gedeiht. Ja.
Peter Bergner ist Therapeut, hat mit Jesper Juhl zusammengearbeitet, und ich glaube, das Wichtigste, was Jugendliche brauchen, ist Vertrauen. Also dass Eltern ihnen vertrauen, einen Vertrauensvorschuss geben, obwohl sie wissen, da kann was schiefgehen und vermutlich wird das auch, werden auch Dinge nicht so laufen, wie man sie sich vorstellt. Dennoch ist es wichtig.
Und ich würde auch sagen, dass es auch extrem wichtig ist, dass Eltern auch immer nicht vergessen, dass die Kinder das Vertrauen trotzdem brechen werden. In manchen Situationen. Weil, ja, ich weiß gar nicht warum, aber es ist einfach so. Und ich glaube, also einfach, für Kinder ist es auch nicht einfach, dass, wenn wir das Vertrauen unserer Eltern brechen, tut uns das auch weh im Nachhinein. Weil das Vertrauen ist ja erst richtig gebrochen bei den Eltern, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir hingehen und sagen, ey, du, ich habe dich angelogen und ich habe das gemacht, obwohl ich wusste, du wärst damit nicht einverstanden gewesen. Weil aus diesem Grund geht man ja raus und macht es, weil man weiß, also macht es geheim, sag ich jetzt mal, weil man weiß, oh, meine Mutter wäre sonst oder mein Vater wäre sonst sauer. Und ich finde, genau das ist das Wichtigste, dass Eltern trotz des Vertrauensbruchs immer bereit sind und immer in der Kraft sind, wieder einen Vertrauensvorschuss zu geben. Weil wenn die ab da abkappen und sagen, ja, du hast mein Vertrauen dann und dann gebrochen, wird es immer weitergehen, dass Kinder sich nicht trauen, ehrlich zu den Eltern zu sein. Und ich finde genau...
Weil sie Angst vor den Konsequenzen haben.
Genau, weil die Angst vor den Konsequenzen da ist. Und es ist einfach so, dass ab dem Punkt, wo du das Vertrauen deiner Eltern brichst, lernst du auch eigentlich erst richtig kennen, wie gut du deinen Eltern eigentlich vertrauen kannst und wie viel Sicherheit eigentlich bei deinen Eltern ist. Weil du brichst das Vertrauen und danach merkst du, oh, meine Mutter oder mein Vater schafft es trotzdem noch, mir zu vertrauen. Und ich weiß, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, dass ich ehrlich war. Und ich weiß, dass ich jetzt auch wieder ehrlich sein könnte, weil meine Mutter mir trotzdem immer noch vertraut. Oder mein Vater halt, ne? Und das ist unglaublich wichtig kennenzulernen. Und das machen viele Eltern, finde ich, einfach falsch. Weil einfach immer Konsequenzen darauf folgen und die Kinder dadurch eingeschüchtert sind und sich nicht trauen.
Was macht das mit dir, wenn du zum Beispiel jetzt, du hast jetzt mein Vertrauen missbraucht und hast dann irgendwas gemacht, wo du genau wusstest, ich finde das scheiße und du merkst aber, okay, ist egal, beim nächsten Mal, meine Mutter vertraut mir trotzdem. Was macht das mit dir? Innerlich. Stärkt dich das oder macht dich das schwächer oder entwickelst du dich mehr zur Selbstwirksamkeit hin und zur dahingehend, dass du sagst, okay, jetzt muss ich mal selber auch Verantwortung übernehmen oder wohin kannst du das greifen, das Gefühl?
Na, ich würde sagen, Verantwortung übernehmen trifft auch schon sehr gut, weil man Verantwortung für sein eigenes Verhalten übernimmt. Weil man wächst definitiv darin, weil du einfach auch die Stärke in dir entwickelst, oh, ich habe einen Fehler gemacht und ich muss jetzt mich überwinden, ehrlich zu sein, ich muss jetzt stark sein, ehrlich sein, Verantwortung für mein Handeln übernehmen. Das würde ich sagen, das ist so dieses Gefühl, was man da mitnimmt, weil...
Ich glaube, es ist total wichtig, dass wenn man einen Fehler gemacht hat und ein Kind kommt und sagt, hier habe ich Scheiße gebaut, also wir erleben ja Eltern, die reagieren dann mit massivem Stress, Druck, Konsequenzen, Streit, der Haussegen hängt schief. Wenn du aber als Elternteil zuhörst, empathisch bist und trotzdem dein Vertrauen in dein Kind setzt, es sind ja zwei unterschiedliche Wege. Ne? Bei dem einen ist es so, so habe ich das als Jugendliche empfunden, wenn du niedergemacht wirst und dir gesagt wird, mein Gott, jetzt hast du schon wieder mein Vertrauen missbraucht und dann wird dir suggeriert, du bist ein Loser.
Ja.
Man kann dir nicht vertrauen, erzählst sowieso nie die Wahrheit, machst sowieso, was du willst, nimmst uns gar nicht ernst als Eltern, hilfst im Haushalt nicht mit, hältst dich an keiner Absprache und so weiter. Wenn da dieser Druck kommt, kriegt so ein Teenager, der ja gerade in ich meine, als Teenager ist man ja gerade nur damit beschäftigt, wie wirke ich, wer bin ich, wie ist meine Außenwirkung. Ist ja normal, nicht?
Ja.
Teenager, die Welt eines Teenagers dreht sich nur um sie, um diesen Teenager, nur um mich. Das ist halt eine sehr egozentrische Phase. Und
ja.
Die ist wichtig.
Natürlich.
Und die ist richtig.
Wir wollen uns ja selber finden. Wir wollen entdecken, wer bin ich.
Genau. Und dann, da interessiert dich nicht,
was macht meine Mutti zu Hause?
Ja, Ist doch normal. Interessiert, auch wenn ihr nachher außer Haus geht, ihr werdet nicht jede Woche anrufen oder jeden Tag und fragen, ah, Mutti, was hast du denn Spannendes gemacht? Weil das ist nicht eure Welt.
Ich finde auch, das vergessen auch Eltern. Ihr zieht Kinder nicht groß, um einen Lebenspartner zu haben. Mhm. Um, dass wenn das Kind außer Haus ist, dass das Kind sich jeden Tag meldet und, blablabla. Ihr zieht einen Menschen groß, um diesem Menschen ein Leben zu geben und die Werte zu geben und vor allem Selbstvertrauen und die Stärke, alleine leben zu können.
Also, genau, und auch die Stärke, um mal wieder zurückzukommen, Fehler zuzugeben, dazu zu stehen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Und das mache ich, das schaffe ich nicht, wenn ich meinem Kind suggeriere, hier hast du was falsch gemacht, da hast du was falsch gemacht, da hast du was falsch gemacht. Man kann sagen, das Verhalten war nicht okay. Trotzdem bist du ein wundervoller Mensch.
Ich meine,
und du hast die Stärke, dieses und jenes zu tun. Was passiert nämlich? Und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Was passiert, wenn das Kind sich nicht traut, in einer schwierigen Situation ehrlich zu den Eltern zu sein oder die Eltern um Hilfe zu holen, weil es Konsequenzen gibt? Also ich habe ja einige Telefonnummern bei mir im Nicht-Stören-Speicher für diverse Freunde und Jugendliche, die mich im Notfall anrufen, weil sie sich nicht trauen, zu Hause anzurufen.
Ja, also ich finde, dass einfach, wenn du weißt, du kannst deinen Eltern das nicht sagen, weil du kriegst Stress, Ärger und du wirst als Loser dargestellt, du kannst gar nichts, blablabla. Du traust dich nicht mehr, zu deinen Eltern zu gehen. Du traust dich nicht, bei deinen Eltern um Hilfe zu fragen. Und dann fängst du an, entweder komplett mit dir alleine zu bleiben und du entwickelst dich, sage ich jetzt mal, weit voraus und merkst, ja, ich muss alles alleine schaffen. Ich muss alleine mich um mein Geld kümmern, ich muss alleine mich um mein Schuldrama kümmern, sage ich jetzt mal, mit den Lehrern oder so. Und all das, wenn du dann in einer wirklich schwierigen Situation bist, wirst du immer das Gefühl haben, du bist alleine. Und ja, wie du gesagt hast, entweder gibt's dann halt Vertrauenspersonen von außen, die du findest, die
dir helfen. Wenn du Glück hast.
Wenn du Glück hast, die dir helfen, wie zum Beispiel die Mutter deiner besten Freundin oder so. Aber das ist ja nicht das Ziel des Ganzen. Du entfernst dich dadurch von deinen Eltern. Du hast auch kein Vertrauen mehr zu deinen Eltern. Du fühlst dich auch nicht mehr sicher bei deinen Eltern.
Und ist ja auch nicht das, was Eltern wollen. Eltern wollen ja, dass wenn das Kind wirklich in einer schwierigen Situation und Lage ist, dass das Kind den Mut hat, Mama und Papa anzurufen und zu sagen, ich bin gerade in einer ganz beschissenen Lage und ich habe meinen Teil dazu beigetragen, ja. Ich brauche jetzt Hilfe.
Und das ist meistens die größte Doppelmoral, die Eltern haben. Weil Eltern sitzen vor dir und schimpfen dich an und, keine Ahnung, kriegst Ärger und sagen dir, wie kacke du bist. Und dann erwarten sie aber trotzdem, dass wenn du was falsch machst, dass du zu denen kommst. Aber was ist das für eine Doppelmoral? Du würdest doch niemals in einer verletzten Situation, wo du dich selber auch verletzt fühlst, weil du weißt, du bist in einer schwierigen Lage, du hast einen Fehler gemacht, du hast auch deinen eigenen Senf dazu beigetragen, so. Und das ist doch das Letzte, dass du dann zu jemandem gehst, der dir auch noch sagt, wie scheiße du bist.
Genau. Genau. Und was ist dann die Konsequenz? Also wir wissen ja schon, viele Jugendliche machen ihr Ding dann mit sich selber aus. Das heißt, die Eltern wissen ja gar nicht, wie tickt eigentlich mein Kind.
Es entstehen immer mehr Lügen und Lügen.
Richtig, du erziehst deine Kinder zu Lügnern, ja, weil sie sind gezwungen, dich anzulügen, um ihr Gesicht zu wahren, um wenigstens noch ein bisschen Stolz und Ehre zu behalten. Ja. Das würden sie ja alles sonst komplett verlieren.
Kinder wollen ja auch immer für die Eltern, also sie wollen immer, dass die Eltern sie als was Gutes sehen.
Na klar.
Sie wollen immer auch die Anerkennung ihrer Eltern haben. Mhm. Kinder kämpfen auch immer um die Anerkennung ihrer Eltern. Weil nichts ist schlimmer für ein Kind, als dass deine eigenen Eltern von dir enttäuscht sind und denken, du bist das größte Arschloch und keine Ahnung was. Es gibt nichts Schlimmeres.
Also wenn man ein Kind schwächen will fürs Leben, erzieht man es am besten
genau,
so.
Genau. Und ich finde auch, was ich auch so beobachtet habe bei dann so Leuten, die älter sind als ich, dass wenn die dann ausziehen oder so, dass die immer dieses Päckchen mit sich tragen und immer weiter sagen werden, ach, meine Eltern können mich nicht leiden und das. Und das das produziert, also produziert sich auch auf das, also das Leben so, aufs Arbeitsleben dann da aus und so. Weil die werden immer denken, auf Arbeit, sie sind ein Arschloch. Sie werden denken, zu Hause mit dem neuen Partner, sie sind das Arschloch. Sie werden immer denken, sie sind ein Arschloch, weil das Bild der Eltern hat auch viel mit deinem Selbstbild zu tun.
Und es trägt, wird dann weitergetragen.
Genau. Ja. Ich kenne viele, die viel älter sind als ich und immer noch also obwohl die ausgezogen sind, immer noch um die Anerkennung ihrer Eltern kämpfen. Mhm. Sich dann im Beruf irgendwie gut, keine Ahnung, groß rauskommen wollen und sowas und das dann alles für die Eltern machen und auch nicht mehr für sich selbst, weil die in der Kindheit nicht genug Anerkennung gekriegt haben.
Traurig eigentlich, ne?
Ja.
Ja, was ich auch traurig finde, ist, wenn ich dann manchmal so Jugendlichen zuhöre und die sagen, ja, wenn ich 18 bin, dann ziehe ich aus und dann können mich meine Eltern mal und so weiter. Das finde ich auch von der Entwicklung her, wo ich immer denke, so schade, weil es ist genauso, als wenn du einen Job steckst, den du überhaupt nicht leiden kannst und sagst, ich kündige und dann bin ich weg und so weiter. Dann hast du innerlich schon abgeschlossen.
Ja.
Und viel schöner fände ich es für einen Jugendlichen, wenn er sich freut, oh, wenn ich 18 bin, dann kann ich reisen, dann kann ich dieses und jenes machen und rausgeht mit einem positiven Gefühl. Also er weiß, da sind meine Eltern, ich kann jederzeit zurück.
Ja.
Ich kann jederzeit die anrufen und jederzeit habe ich da ein Bett und ich habe da ein Zuhause. Als wenn, oh, ich will da raus, ich will da weg, ich will weg von diesem Druck, weg von diesem Stress. Und man darf auch nicht unterschätzen, wie sehr Jugendliche unter Stress heutzutage leiden. Also was viele Eltern, was ich so beobachte im Umfeld, wahnsinnig unterschätzen, ist die schulische Leistung, die Jugendliche erbringen.
Ja.
Also, ne, also unser Gymnasium hier in Templin ist ja, müssen wir nicht drüber reden, aber wird so viel Druck und Stress und Tests geschrieben und also Wahnsinn. Und dann hocken die da 8 Stunden in der Schule und dann kriegen die noch Hausaufgaben und dann sollen die noch über die Ferien lernen. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe einen 8-Stunden-Job und muss dann noch Arbeit mit nach Hause nehmen, die ich dann erledigen soll für den nächsten Tag und in meinem Urlaub muss ich auch noch arbeiten, da würde jeder sagen, jeder Erwachsene, was ist denn das für ein Scheiß?
Ja.
Was machen wir denn hier eigentlich? Ich habe ja bald einen Burnout.
Und das Wichtigste, also das, was ich auch immer von Erwachsenen höre, was denen am wichtigsten ist, ist immer, nimm deine Arbeit nicht mit nach Hause. Diesen Satz habe ich von so vielen Erwachsenen schon gehört. Die haben immer gesagt, meine Arbeit nehme ich niemals mit nach Hause, weil sonst werde ich unglücklich.
Aber bei Schülern ist das ganz normal.
Und wichtig, Schüler werden dazu gezwungen. Weil wenn du das nicht machst, dann versauchst du dir deine ganze Zukunft und aus dir wird nie was werden und du bist dumm und ach, etc., sage ich jetzt mal. Also, und es sind einfach total die falschen Werte. Es sind total die falschen Werte.
Was ich ja traurig finde, wir haben 2024 und dieser Kack wird immer noch gepredigt. Also der wurde bei mir schon in meiner Jugend gepredigt und offensichtlich heute immer noch.
Ja. Und es gibt auch so viele, viele Schüler, die mit Angst in die Schule gehen.
Mhm.
Und dieses ganze Konzept macht keinen Sinn, weil jeder Mensch ist individuell. Es gibt extrovertierte Menschen und introvertierte Menschen. Es gibt introvertierte Menschen, die trotzdem noch in der Schule sich gut öffnen können, aber es gibt auch introvertierte Menschen, die es gar nicht schaffen, sich zu öffnen. Es gibt Schüler mit Angststörungen, mit sozialen Ängsten, die gar nicht sich trauen, vor, keine Ahnung, 30 anderen Schülern einen Vortrag zu halten oder sich zu melden und eine Antwort zu sagen, weil sie Angst haben, ausgelacht zu werden. Und es ist ja wirklich so, dass es gibt immer diese, sag ich jetzt mal, Arschlöcher in der Klasse, die dich bei einer falschen Antwort auslachen. Und das ist einfach scheiße, dass sowas bewertet wird und dass sowas sich auf deine Zukunft auswirkt, weil das einfach total unmöglich ist. Es wird immer jemanden geben, der in der Klasse seinen Mund nicht halten kann. Und es gibt auch immer jemanden geben, der gar nicht seinen Mund aufkriegt in der Klasse.
Nun muss man ja sagen, dass der Druck, der zu Hause gegeben wird und bei Lehrern gegeben wird, der wird ja nach unten hin weitergegeben, ne?
Ja.
Also, und das spüren dann mitunter die Schwächsten, ich sag mal so, die Introvertiertesten, ja? Die sich eben nicht trauen, für sich selber einzustehen und das ist schon eine Hierarchie oder eine Struktur, die dort geschaffen wurde, die sicherlich mal ihre Berechtigung hatte im Industriezeitalter. Aber ich frage mich, ob wir diese Struktur wirklich heute noch brauchen. Also Schule gehört reformiert und zwar so richtig. Ja, weil es ist so traurig, wenn man sieht, dass seit, ich weiß nicht, wie lange existiert diese Schule da, seit 30, 40 Jahren und da hat sich nichts getan. Also ich bin jetzt 47 und ich weiß, vor 30 Jahren war es dort genauso wie heute auch. Es hat sich wenig verändert. Wenig Demokratie, wenig Mitspracherecht. Der Druck ist noch der gleiche, der Stress, der gemacht wird. Und was ich einfach nochmal sagen wollte, ist, wenn Jugendliche es schaffen, diesen Schulalltag zu bewältigen, dann haben die schon verdammt viel erreicht. Ja, so. Und wenn sie dann aber nach Hause kommen und noch mehr Druck bekommen und wieder Stress bekommen, das macht was mit ihnen.
Ja, der Lieblingssatz vieler Eltern ist leider, also wirklich leider, du gehst nur zur Schule. Du kannst zu Hause auch noch das und das machen und bla 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 und dies und das, weil du gehst nur zur Schule. Wir sind genauso lange in der Schule wie unsere Eltern an ihrem Arbeitsplatz.
Ja. Und die Eltern können sich eine Pause nehmen, wenn sie vielleicht eine brauchen. Nicht in jedem Beruf, aber in vielen Berufen. Erst recht, wenn du Raucher bist.
Ja, das stimmt.
Du musst nicht fragen, ob du oft auf die Toilette darfst. Du kannst auch den Arbeitsplatz und das Gelände mal verlassen.
Ja.
Es ist an so einer Schule wie einige Schulen in Templin, selbst wenn du 16 oder 17 Jahre alt bist, nicht normal. Also da darfst du mitunter nicht einfach mal so das Schulgelände verlassen, ja, und kriegst einen Verweis.
Genau.
Unfassbar.
Und dir droht dann, Schule fliegst.
Und dir droht, dass du von der Schule fliegst. Genau. Ja. Herzlich willkommen im Mittelalter. Also natürlich sind nicht alle Schulen so, ne?
Nein,
also
so. Es gibt ja auch andere Konzepte.
Richtig. Du warst ja zum Beispiel auf einer ganz tollen Schule in Berlin. Gott sei Dank hast du die kennengelernt.
Ja.
Die liebst du ja nach wie vor noch, hast nach wie vor noch einen guten Draht zu denen.
Ja, definitiv.
Also es gibt schon ganz viele wunderbare neuen Schulen, aber es gibt eben doch noch die.
Und da ist auch wieder das Problem, dass an diesen ganz wunderbaren neuen Schulen es leider so ist, dass viele Eltern sich das nicht leisten können, weil das immer nur Privatschulen sind.
Mhm.
Und
Freie Schulen.
Ja, und das habe ich auch echt auf meiner Schule beobachtet, dass es Schüler gab, die waren zwar auf der Schule, aber die Eltern hatten finanzielle Probleme und die haben vor mir gesessen, es waren Freunde von mir, die haben vor mir gesessen und haben geheult, weil sie Angst hatten, dass sie auf eine normale Schule gehen müssen dann.
Mhm.
Und das ist wirklich traurig.
Also es sollte viel mehr Schulvielfalt geben, Bildungsvielfalt.
Ja, und auch, also vor allem Schulvielfalt, die vom Staat gegeben ist.
Genau, weil auch da dürfen wir anerkennen, dass nicht jeder Schüler gleich ist und dass diese Schulform mit hier unten, also hier in der Uckermark gibt es ja Schulklassen mit 30 Schülern, das ist nicht für jeden geeignet. Also für uns beide als Projektoren zum Beispiel ist das eine Katastrophe. Oh. Wir können so gar nicht lernen. Nicht? Also ich bei allem, was ich gelernt hatte, habe ich mich in mein Kämmerlein zurückgezogen und habe für mich gelernt.
Ja.
Und du bist auch so, nicht? Du?
Ja, ich habe mir eine Freundin geschnappt, mit der ich am besten lernen konnte und habe mit der zusammen gelernt irgendwo. Aber das war auch mein Glück, was ich hatte auf meiner Schule, dass wir immer freie Räume hatten, die uns gegeben wurden und dass wir die Wahl hatten, wo wir lernen wollten, im ganzen Schulgebäude. Natürlich ausgeschlossen die Klassenräume, wo Unterricht war, aber alle anderen Orte, wir durften an unserem Pausenort lernen, wir durften rausgehen, dort lernen.
Ihr seid doch einfach mal in der Bibliothek gegangen, ne?
Wir können einfach zur Bibliothek gehen. Uns wurde freigestellt, wo wir lernen wollten, dass wir die beste Lernumgebung haben.
Da haben wir aber wieder das Thema Vertrauen.
Ja.
Vertrauensvorschuss.
Das war ein Vertrauensvorschuss. Viele Schüler haben den auch gebrochen, aber
den brechen die an normalen Schulen auch.
Ja, den brechen die an normalen Schulen auch. Deswegen, das ist totaler Schwachsinn, sage ich jetzt mal.
Und ich denke, wenn man diesen Vertrauensvorschuss gibt, das war mal das gleiche wie im Elternhaus, dass dann das Gefühl beim Schüler entsteht, ich tue es für mich.
Ja.
Nicht für meinen Lehrer, nicht für meine Eltern, nicht, weil ich sonst zu viel Druck zu Hause kriege.
Und außerdem verachtest du auch deine Lehrer nicht. Weil Lehrer, die dir einfach Vertrauensvorschuss geben und von zu denen entwickelst du automatisch eine positive Bindung, sage ich jetzt mal. Beziehung. Wenn man hat, ja, Beziehung. Man hat ja schon immer so eine Beziehung zu seinen Lehrern, ob negativ, positiv, relativ egal, sage ich jetzt mal. Und auch immer seinen Lieblingslehrer. Und ich meine, wenn man selber jetzt, wenn an erwachsene Leute jetzt, wenn ihr selber zurückdenkt in eure Jugend, wo ihr in der Schule wart, euer Lieblingslehrer hat doch euch immer einen Vertrauensvorschuss gegeben, hat euch immer Sachen gegeben, ja, ich vertraue dir, du kannst es alleine. Und du hast automatisch, wenn dieser Lehrer dann auch mal was Ernsteres zu dir gesagt hat, hast du es automatisch positiver aufgenommen, weil du eine gute Beziehung zu dem Lehrer hattest. Weil Lehrer, die du nicht leiden konntest, weil die dir null vertraut haben und dies und das darfst du nicht, wenn der mal dir eine Ansage gemacht hat, kam das überhaupt nicht an. Überhaupt nicht, weil du negativ auf den eingestellt bist. Und Menschen, auf die du negativ eingestellt bist, von denen kannst du keine, sag ich jetzt mal, Hilfe annehmen oder keine positiven Worte oder gar nichts. Du kannst von den Menschen gar nichts annehmen. Egal, was die zu dir sagen, es ist negativ.
Weil du spürst, der ist mir nicht wohlgesonnen.
Genau.
Der will mich eigentlich, also man hat immer das Gefühl, der will mich eigentlich fertig machen, mich niedermachen und gar nicht für mich und meine Entwicklung arbeiten oder...
Ja, oder mich weiterbringen einfach.
Genau, genau.
Ja.
Ja.
Und es ist einfach so, dass Menschen, zu denen du eine positive Beziehung hast, von denen nimmst du immer, egal ob es negative Worte sind oder was, du nimmst es immer auf und es bleibt dir auch in deinem Kopf drin.
Mhm.
Weil du offen bist zu den Menschen.
Wie sind die Menschen? Also wenn du jetzt nur an deine Lieblingslehrer zurückdenkst, du hast ja einige, ne?
Ja.
Gibt es da so gemeinsame Nenner? Gibt es was, wo du sagst, also das war bei allen?
Ich würde sagen, alle diese Lehrer, mit denen konnte ich mich auch über, sag ich jetzt mal, Privates aus meinem Leben unterhalten. Die haben sich für mein Leben interessiert, wenn ich kam. Und die haben gemerkt, mir geht's nicht gut, haben sie mich auch mal gefragt. Ich merke, dir geht's gerade nicht so gut, möchtest du eine Pause machen oder sowas. Also die haben alle Interesse auch an mir gezeigt und auch gezeigt, dass ich nicht nur irgendwie deren Job bin und ach, ich muss die jetzt bis dann und dann unterrichten und danach ist die mir völlig scheißegal. Weil es wird ja immer gesagt, ja, unsere Schüler sind uns Lehrern wichtig und das hat man halt nun mal nicht von jedem Lehrer gemerkt. Und das ist, würde ich sagen, schon ein gemeinsamer Nenner, den alle meine Lieblingslehrer hatten. Und dadurch hatte ich Vertrauen zu denen, dass die auch mir Interesse entgegengebracht haben.
Also die waren auch empathisch, ne?
Und die waren auch empathisch, genau. Wenn ich mal länger gefehlt habe, kam ich auch nicht wieder und es kam immer so ein Satz unbedingt, da ist sie ja.
Bist du auch mal wieder da?
Ja, ach, bist du auch mal wieder da? Oder wurde gar nichts gesagt, sondern diese Lehrer kamen auch zu mir. Ah, schön, dass du wieder da bist. Sowas zum Beispiel. Was einfach viel offener. Die haben dich mit offenen Armen empfangen und waren froh, dich zu sehen. Und das ist natürlich auch einfach was Schönes. Man freut sich ja, wenn Menschen einen gerne sehen, sag ich jetzt mal.
Genau, und ich würde auch sagen, ich kenne ja deine Lieblingslehrer. Das waren auch immer Lehrer, die auch hier und da mal ein Auge zugedrückt haben und mal das eine oder andere nicht gesehen haben.
Ja, oder auch einfach mal nicht alles so streng gesehen haben.
Genau.
Und wussten, das ist ganz normales Verhalten, was wir Teenager mitbringen.
Genau. Und es war ja nicht so, dass ihr es dann ausgenutzt habt.
Nein, nie. Wir haben tatsächlich, das konnte ich immer.
Das ist ja immer so spannend, weil die Lehrer haben ja immer Angst, wenn ich da jetzt ein Auge zudrücke oder so, dann nutzen die mich aus und dann nehmen die nicht einen kleinen Finger, die ruppen mir gleich den ganzen Arm weg.
Ja, das ist ja auch wie mit Eltern, sage ich jetzt mal. Dass Eltern ja auch immer denken, ach, wenn ich da jetzt ja sage, dann werden die Kinder das immer machen und dann wird es total ausgenommen. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Dadurch, dass die dir mal, sage ich jetzt mal so, das gewisse Auge zudrücken, entwickelst du mehr Respekt vor denen. Weil du denkst dir, ach, die waren jetzt einmal lieb zu mir, dann möchte ich denen noch nichts Böses.
Im Gegenteil. Ich möchte ja weiterhin eine gute Beziehung zu der Person haben.
Genau. Und es ist wirklich so, dass vor allem in der Schule, wenn ich mit meiner Freundesgruppe war, die Lehrer, die bei uns unseren Scheiß manchmal einfach gesagt haben, ey, das ist deren Scheiß, die tun damit ja niemandem was, lassen wir deren Spaß jetzt daran haben, dass die das ja eigentlich gar nicht machen dürfen, so, ne? Und wir fanden das immer cool. war immer so, oh ja, der war so cool, der hat einfach nur gelacht, als er vorbeigelaufen ist, so, ne? Und dann sofort. Aber wenn's die Lehrer, die kamen und uns, und ihr seid scheiße und bla bla bla, die waren sofort bei uns unten durch. Und die haben den Stress von uns dann bekommen, sage ich jetzt mal. Die haben wir nicht respektiert. Wir waren laut in deren Unterricht. Wir sind einfach gegangen, weil uns war es dann auch scheißegal, ob die gesagt haben, ja, ihr dürft jetzt nicht gehen. Aber hätte ein Lehrer zum Beispiel gesagt, ich möchte jetzt nicht, dass du gehst, ich möchte jetzt was Wichtiges erzählen und wir wissen, ach, der war ja da so voll nett zu uns, dann respektieren wir den auch. Und dann sind wir auch da geblieben, weil wir wussten, das ist nicht böse gemeint.
Und bei den anderen Lehrern habt ihr rebelliert?
Ja.
Also wart ihr voll die Rebellen?
Ja.
Was wolltet ihr erreichen?
Na, wir wollten den so ein bisschen, es ist schon wirklich gemein, wir wollten den schon so ein bisschen, so sag ich jetzt mal, so das heimzahlen, dass der so übertrieben hat und uns unsere Sachen nicht machen lassen hat. So.
Also es ist dann in einen Kampf
Kampfmodus. Ja, wir sind in den Kampfmodus gegangen.
Und genauso machen das ja auch Kinder mitunter mit den Eltern, also ja. Gehen dann in so einen Kampfmodus, wo es dann heißt, wer ist Gewinner und wer ist Verlierer, und im Kampfmodus haben eigentlich beide schon verloren.
Ja, definitiv. Weil die Bindung ist komplett im Arsch, die Beziehung, alles, eigentlich alles komplett im Arsch, das Vertrauen, weil man einfach immer was Negatives vom anderen erwartet. Man erwartet immer das Negative. Wenn meine Mutter oder mein Vater kommt, dann denkt immer, ach, egal was der jetzt sagen wird, der meint's nicht gut mit mir. Und die Eltern denken das genauso. Ach, egal was mein Kind sagt, das ist eh nicht die Wahrheit oder das ist eh scheiße und keine Ahnung was. Das sind einfach die falschen Werte. So kommt man nicht weiter. Und da bringt auch jeder Schritt in der Erziehung nichts. Gar nichts.
Und man muss auch dazu sagen, wenn man dann mal in sich hineinfühlt, also kann man ja auch wunderbar als Elternteil sich mal hineinfühlen, wie fühle ich mich in so einer Situation, wenn ich mit meinem Kind umgehe, stärkt das oder schwächt das? Und wie fühlt sich das Kind in dieser Situation? Stärkt es das Kind? Erinnert es wirklich an gute Werte oder schwächt es das Kind? Ich finde es immer, empfinde es immer als schwächend.
Ja, würde ich auch sagen.
Und als destruktiv.
Ja, würde ich auch sagen.
Also es macht mehr kaputt, als dass es heilt und in die richtige Richtung geht.
Ja.
Ja.
Es ist ja wie das, was ich mit den Lehrern gesagt habe, dass wenn du positiv auf die Menschen eingestellt bist, nimmst du die Sachen aus, und wenn du negativ auf die eingestellt bist, blockst du automatisch ab. Und so ist das auch bei Eltern und Kind, also bei Eltern-Kind-Beziehung. Genauso, weil wenn du immer was Negatives von deinen Eltern kriegst und negativ auf deine Eltern eingestellt bist, ihr immer beide so in diesem Kampfmodus seid, dann ist es egal, welche Erziehungsmethode du anwenden willst, welche, was weiß ich, es kommt beim Kind nicht an. Es kommt nicht an. Das Kind ist negativ drauf eingestellt und du sprichst wirklich gegen eine Wand. Also heißt, wenn Eltern kommen und sauer sind und sagen, ich habe das Gefühl, ich spreche gegen eine Wand, dann stimmt das auch. Aber dann ist das auch eure eigene Schuld.
Also das Kind macht dann dicht.
Ja,
einfach
automatisch.
Und schützt sich selber. Und es muss ja dicht machen und sich schützen, weil
es kein Vertrauen hat.
Auch nicht in sich selbst. Woher soll das denn kommen, wenn es immer niedergemacht und niedergetrampelt wird? Also Kinder sind dann ja gezwungen zu sagen, ich baue mir jetzt so einen Schutzmantel, so einen Panzer und ziehe mich in mich selbst zurück, um wenigstens das zu wahren, was von mir noch übrig bleibt, was gut ist.
Ja.
Wenn ständig mir gesagt wird, was ich alles falsch mache.
Ja. Deswegen würde ich sagen, wenn du denkst, deine Erziehung funktioniert nicht, arbeite an der Bindung zu deinem Kind und dann wird auch deine Erziehung wieder was bringen. Also inwiefern Erziehung? Ich würde sagen, die Bindung ist mehr die Erziehung als die Erziehung selbst.
Also ich glaube ja, ich habe ja mit einigen Jugendlichen hier zu tun, ne? Therapeutisch. Wir wissen ja, dass einige zu mir kommen und auch unentgeltlich ihre Sitzungen hier bekommen. Und jedes Mal denke ich, eigentlich solltet nicht ihr hier sitzen.
Sondern die Eltern.
Sondern eure Eltern. Nicht? Also ganz oft habe ich das Gefühl, ich müsste eigentlich mit denen arbeiten und gar nicht mit den Jugendlichen. Weil wenn ich verzweifelt bin als Mutter, und ich war ja auch oft verzweifelt als Mutter, ne? Ich habe ja, du hast ja einen Bruder, der älter ist als du.
Ja, der hat schon gut gechallenged, würde ich sagen.
Das waren so einige Challenges, auch für mich. Und da durfte ich immer wieder schauen, um wem geht's jetzt hier eigentlich wirklich. Ne? Worum geht es jetzt hier in diesem Konflikt? Und ganz viel waren auch meine Anteile. Gar nicht die von deinem Bruder.
Ja.
Und sich da einfach mal wirklich zu fragen, worum geht es hier wirklich? Geht es hier um das Bild, was nach außen vermittelt wird? Ne? So, ja. Wie das Kind im Außen wirkt, welche Leistungen soll es erbringen, für wen soll es? Ist es mir wirklich egal, ob der mittelprächtig in der Schule ist oder will ich, dass der richtig gut ist und ehrgeizig ist und jetzt allen zeigt, was in ihm steckt? So, also ganz oft habe ich das Gefühl, arbeiten die Eltern sich an den Kindern ab mit Themen, die eigentlich ihre eigenen Hausaufgaben sind. Ihr eigenes inneres Kind-Ich, das da noch gesehen und geheilt und ja, geheilt werden möchte.
Ja. Ich meine, wenn du auch zurückschaust an die ganze Zeit von meinem Bruder, so, ich meine, er hatte ja eine Phase, da hat er dich extrem abgeblockt und auch angelogen, ist abgehauen und all das. Was jetzt endlich hat wirklich geholfen, dass du wieder ehrlich sein konntest mit ihm?
Ja, die Frage ist, war ich mal nicht ehrlich? Ich glaube, wir waren immer knallhart ehrlich miteinander. Das ist ja schon eine Challenge, das auszuhalten. Ja, okay, ne? Also wir sind schon immer ziemlich ehrlich miteinander. Also wir hauen uns die Sachen dann auch mal gut um die Ohren, ne?
Ja. So.
Was ja wichtig ist, finde ich. Und was für mich wichtig war, zu erkennen, dass er seine Autonomiephase brauchte. Also dein Bruder ist sehr, sehr auf Autonomie gepolt, extrem. Das war er aber schon immer, schon seit der Kindergartenphase hab ich Gespräche mit Pädagogen geführt, weil er selbst entscheiden will, weil er diese Autonomie braucht, gleichzeitig aber auch immer diese Sicherheit im Rücken. Also auch das klingt paradox, aber es war einfach so. Und ich habe sehr darauf geachtet, dass er diese Autonomie auch bekommt, auch von seinen Pädagogen.
Mhm.
Deswegen war ich ja jede Woche in der Schule. wie war die Frage nochmal? Warum wir trotzdem so eine gute Beziehung...
Na, wie du es geschafft hast, dass wieder so die Beziehung wieder so gut wurde und ja, dass es einfach wieder sich der ganze Stress gelegt hat und jetzt alles total grünen Bereich ist, sag ich mal.
Also, ich glaube... Mein Rezept war Geduld und aushalten können. Du musstest aushalten können, dass dein Teenager zu Hause eine Weile vollkommen neben der Spur läuft. Und kannst im Hintergrund einfach immer nur, ich war ein paar Jahre einfach permanent wachsam und für jeden Notfall gewappnet, so nach dem Motto. Weil er war schon ein wilder Rebelle in seinen jungen Jahren. Er ist ja eigentlich immer noch recht wild.
Ja.
Ne? Er wohnt zwar jetzt nicht mehr zu Hause, hat seine eigene Wohnung, seine Lehre abgeschlossen, Job, also man könnte sagen, alles im grünen Bereich, aber trotzdem mit seinen Jungs ist er immer noch sehr rebellisch unterwegs. Und ich habe einfach gelernt, es auszuhalten, weil auch das dürfen wir nicht vergessen, in der Teenagerphase, in der Pubertätsphase passiert noch mal einiges an Umbau im Gehirn, ne? Jeder Teenager sollte ein Basecap tragen, wie wegen Umbauten kann es zu Störungen kommen. Bitte. Ich bitte um Verständnis. So, ja?
So, so ungefähr.
Na, das ist doch so. Wenn wir das neurowissenschaftlich betrachten, wissen wir da schon sehr, sehr lange, dass in der Pubertät einfach nochmal wahnsinnig viel da oben passiert.
Ich meine, wir in unserer Pubertät, ich meine, ich bin ja jetzt gerade auch noch in der Pubertät, wir lieben es, Grenzen auszutesten. In jedem Bereich. Zu Hause, in der Schule, im strafgesetzlichen Bereich.
Also das schneiden wir jetzt raus, das habe ich jetzt nicht gehört.
Nein, aber es ist ja so, es sind ja nicht schlimme Sachen so. Aber so, wir lieben es einfach, jede Grenze zu testen.
Ja. Ja.
Und ich würde sagen, es ist auch wichtig. Weil ich meine, wenn du Grenzen nicht kennenlernst, weißt du ja nicht, wo sie ist. Sage ich immer so schön.
Ja, und womöglich Also ich sag mal, wenn manche Grenze nicht gesprengt wird, findet auch keine Entwicklung statt.
Ja.
Es gibt ja diesen Spruch, der auch immer gesagt wird, ja, wo kommen wir denn dahin, wenn jeder macht, was er will? Ja, ich kann dir sagen, wo wir hinkommen, wenn jeder nicht mal guckt, über den Tellerrand guckt und über die Mauer guckt, dann geht's abwärts. Ja, also ja, mit der Gesellschaft, mit der Entwicklung, man braucht Menschen, die auch mal über den Tellerrand hinausgucken, die sich auch mal Dinge trauen, die auch mal gucken, was ist denn da noch möglich, um Altes einfach mal aufzusprengen und zu sagen, ja, wir leben jetzt in einer anderen Zeit, in einer neueren Zeit und wir können alte Konzepte auch mal reformieren.
Ja, das ist wie in der Schule, sage ich jetzt mal. Mhm. Also wie die Schule es macht, wie du gesagt hast, seit 30 Jahren hat sich nichts geändert. So endet man dann. Man also entwickelt sich nicht weiter. Die ganze Menschheit entwickelt sich nicht weiter.
Die bleibt auf Status quo.
Genau.
Ne? Und Status quo ist ja durchaus immer auch ein Rückschritt.
Ja, aber was viele Menschen nicht sehen, weil im Grunde die ganze Menschheit auf Sicherheit aus ist. Nur auf Sicherheit. Ich finde, Menschen riskieren einfach viel zu wenig. Und wenn man nicht riskiert, entwickelt man sich nicht.
Hm.
Und das ist auch mit der Menschheit so. Also.
Ja, hey, gut, ich meine, ältere Menschen riskieren weniger, weil sie wissen, welche Risiken dort ja, im Hintergrund lauern könnten. Die sind sich dessen schon bewusst, aufgrund einfach ihrer Lebenserfahrung. Und jüngere Menschen sind sich dessen nicht bewusst.
Ja, das stimmt auch.
Das ist auch einfach ein Teil der Entwicklung, der wichtig ist. Ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt zurückschaue und ich meine, ich war ja auch mal jung, ich war auch rebellisch unterwegs, sehr rebellisch unterwegs. Deswegen wundert es mich überhaupt nicht, dass meine Kinder ähnlich gestrickt sind. Kann ich denen auch ja dann nicht übel nehmen, weil was soll ich denn erzählen? Ich war doch genauso.
Aber das vergessen auch viele Eltern. Ja. Einfach vergessen, dass sie selber mal jung waren und wie sie selber in ihrer Kindheit waren oder in ihrer Teenagerphase vor allem. Das vergessen so, so viele Eltern, weil die dann sind, also was ich immer das Gefühl habe, was die Eltern dann machen ist, oh, ich habe früher das und das alles falsch gemacht und jetzt habe ich selber ein Kind und jetzt bin ich hochheilig und jetzt mache ich alles richtig in meinem Leben und deswegen muss mein Kind, weil ich habe das erkannt, dass das früher falsch war, deswegen muss mein Kind jetzt auch alles richtig machen und darf bloß nicht dieselben Fehler machen wie ich.
Und damit hindert man das Kind an seiner Entwicklung.
Genau.
Man sagt ihm, ich durfte mich entwickeln, ich durfte mich an meinen Themen abarbeiten, du darfst das nicht.
Weil ich habe ja jetzt erkannt, dass es alles falsch war.
Ja.
Und das ist auch den Satz, niemals wird es einem Kind etwas bringen, wenn dein Elternteil vor dir steht und sagt, das und das ist die falsche Entscheidung und bla bla bla. Weil solange man selber nicht die Erfahrung macht, kannst du nicht daraus lernen. Und ich finde, es kommt immer darauf an, ob man aus seinen Fehlern lernen kann oder nicht. Aber niemals wirst du aus einer Situation lernen können, weil irgendjemand dir gegenübersteht und gesagt hat, das ist so und so. Mit Worten kommst nicht weit.
Du musst es leben.
Du musst es leben, ja.
Und heißt, wenn man seinem Kind diese Sachen verbietet, verbietet man ihm auch ein Stück weit zu leben.
Ja, und Entwicklung und sich selbst zu finden.
Ja.
Es ist einfach so. Eltern müssen akzeptieren, dass Kinder scheiß Erfahrungen machen werden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man zu seinen Kindern Vertrauen hat, oder besser gesagt, dass die Kinder Vertrauen zu den Eltern haben, weil als Elternteil, finde ich, ist es auch eine Aufgabe, also ist jetzt wirklich hoch gesagt, aber es ist auch die Aufgabe, dass du bereit bist, deinen Kindern in solchen schwierigen Situationen zu helfen, dass du bereit bist, deine Kinder laufen zu lassen in eine Situation, wo du dir vielleicht denkst, ach, die wird schief gehen, weil ich hab's schon mal erlebt. Und dass du genau dann weißt, jetzt passiert was Doofes und hoffst, dein Kind kann sich öffnen dir, kann sagen, oh Mama, jetzt ist was Blödes passiert und jetzt bin ich in einer schwierigen Situation. Mama, jetzt habe ich Stress und ach, ich krieg das nicht alleine hin. Und dass du dann deinem Kind hilfst. Weil durch diese Hilfe gibst du deinem Kind Sicherheit. Dein Kind kann sich entwickeln. Dein Kind durfte diese Erfahrung machen, weiß jetzt, hat jetzt eine Erfahrung gelernt, ist jetzt ein Stück weiter. Und das Kind lernt auch noch durch dich, durch deine Hilfe, wie es dieses Problem lösen kann. Du machst eigentlich nur Pluspunkte.
Mhm.
Es ist zwar scheiße, dass es eine scheiß Erfahrung dann jetzt endlich war, aber du gehst mit viel, viel, viel mehr Positivem raus, als das, was dir passiert ist.
Genau, und einen Satz sollte man in so einer Situation unbedingt vermeiden. Ich hab dir doch gesagt, dass...
Genau, das wird auch überhaupt nichts bringen. Ja. Auch wenn man den gerne sagt.
Ja, verkneift ihn euch. Verkneift ihn euch. Nicht sagen, ich hab's kommen sehen oder ich hab's dir doch gesagt.
Das Kind weiß jetzt endlich nach der schlechten Erfahrung selber schon, dass du recht hattest.
Genau, und es wird viel mehr daraus lernen, als einfach nur vom Hören sagen. Und ein Satz fällt mir noch dazu ein. Ich weiß gar nicht, wo ich den gehört habe, aber das fand ich so lustig. Man erinnert sich nicht an die Kinder, die immer lieb und brav waren,
ja,
im späteren Leben, sondern an die, die auch mal mutig waren, sich was getraut haben, die out of the box waren.
Ja.
Also lasst eure Kinder doch bitte auch mal ein bisschen aus der Box raus. Das ist wichtig für ihre Entwicklung. Ja, also wir werben hier heute ganz viel für Verständnis.
Vertrauen.
Vertrauen. Geduld. Geduld. Manchmal muss man Dinge als Eltern einfach nur aushalten. Und ja, es tut weh. Und ja, es ist scheiße. Und es kostet ein schlaflose Nächte. Ich weiß das alles. Aber manchmal muss man einfach aushalten, bis wie so eine Baustelle vor der Tür. Da wird Krach gemacht, da wird gebohrt, da wird in den Morgenstunden schon angefangen zu arbeiten, da brüllen sich die Bauarbeiter an und es ist nur nervig, aber irgendwann steht da ein Palast.
Und vielleicht auch mal zurückblicken.
Diese Bauphase aushalten.
Ja, erstens das und vielleicht auch mal zurückblicken und gucken, wie war es eigentlich bei mir damals. Ich finde, wenn man zurückguckt in die Jahre, wo von dem Alter sein eigenes Kindes, wie man selber da war, kriegt man auch noch mehr Verständnis. Und niemals vergessen, dein Kind ist ein eigener Mensch, hat einen eigenen Charakter, hat eigene Werte. All das ist ein komplett eigener Mensch. Du kannst dein Kind nicht so erziehen, wie du es gerne hättest. Oder sag ich jetzt mal so machen, wie du es gerne hättest.
Formen. Manche wollen sie am liebsten so formen und wie so eine Skulptur, wie sie denken, so wäre es richtig.
Genau, und das funktioniert nicht. Du kannst dein Kind nicht so haben, wie du es gerne hättest, auch wenn es super schön wäre.
Ja, nee, das funktioniert nicht. Und damit, ja, ich sag mal ganz krass, ganz hart hört sich das an, aber wenn du denkst, du kannst dein Kind erziehen und formen, dann kannst du es auch gleich umbringen.
Genau.
Weil es wird, wo ist der eigene Kern? Ja, also jeder, der hier zur Welt kommt, bringt seine ganz eigene Persönlichkeit mit.
Ja.
Ja, und ich denke immer, also so bin ich rangegangen, ich habe immer gedacht, ich begleite meine Kinder, ich darf wachsam sein, neugierig sein, was sind die Stärken meines Kindes, wo kann ich es unterstützen, wie kann ich es fördern, und natürlich habe ich auch viele Fehler gemacht, nicht? Also das auch da als Elternteil einfach sagen, ja, okay, das war jetzt nicht ganz richtig, was ich da gemacht habe vor ein paar Jahren. Das hätte ich besser und anders, definitiv besser machen können. Aber es ist gar nicht schlimm, wenn man sich das selber eingesteht, wenn man sich das auch vor dem Kind eingesteht und sagt, Mensch, damals, das war schon ziemlich kacke von mir.
Das ist super wichtig.
Da hätte ich auch mal anders reagieren. Dann ist es ja nicht mehr dramatisch. Es ist ja nicht dramatisch, wenn man Fehler zugibt, die man selber als in seiner Elternphase auch gemacht hat, oder wenn man auch mal sagt, boah, ich war so überfordert zu der Zeit, ich hatte keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll, und dann kann man auch mal zu Elternratgebern oder zum Familienratgeber wie Peter Bergner zum Beispiel gehen und sagen, Mensch, ich gönne mir jetzt mal eine Stunde, ich unterhalte mich mal mit jemand darüber, oder kauf mir meinetwegen einen Online-Kurs bei Kati Weber, die ich auch ganz großartig finde in der gewaltfreien Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen, dann ich meine, ich muss selber auch investieren. Ja, es ist nur, weil ich älter bin, heißt es nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und bei allem Recht habe, sondern auch ich entwickle mich wie mein Kind. Ich mache Fehler wie mein Kind. Wir dürfen gemeinsam wachsen. Wir dürfen uns gemeinsam auch Hilfe von außen holen.
Elternsein ist ja auch für euch was Neues.
Na, natürlich, klar.
Deswegen, es ist einfach was Neues auch für euch. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass man auch als Elternteil auch zu seinem Kind gehen kann und auch mal sagen kann, du, ich habe jetzt gerade einen Fehler gemacht und war auch mal zu hart zu dir. Das ist auch super wichtig. So baut man eine gesunde Beziehung auf.
Ja, und man vermittelt auch einen Wert.
Definitiv. Man vermittelt vor allem den Wert, dass man mutig sein kann und auch mal hingehen kann und sagen kann, ey, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Weil wenn du als Elternteil das nicht kannst, wird dein Kind das auch niemals können.
Genauso ist mit sich entschuldigen.
Ja, das meinte ich ja gerade so ungefähr.
Ja, genau.
genau, zu sagen, es tut mir leid, wenn Eltern immer erwarten, dass die Kinder sich bei den
Eltern entschuldigen.
Ne, die haben wir ja auch einen Fall in unserem Umkreis, ne? Wo immer erwartet wurde, dass das liebe Kind dann kommt und sich entschuldigt und kriecht auf den Knien und wehe, wenn nicht, dann wurde es bestraft mit Missachtung. Da wurde auch mal tagelang nicht mit ihm gesprochen und geredet. Ganz gruselig. Also da darf man sich auch mal selber hinterfragen, welche Strategien wende ich denn an, um das zu bekommen, was ich eigentlich will. Wenn ich dann merke, oh, ich habe jetzt schon einen Tag nicht mit meinem Kind gesprochen, weil ich bockig bin.
Und ist der Fehler meines Kindes auch wirklich so groß, dass ich es bestrafen muss?
Ja, rechtfertigt ist es. Also es gibt ja wirklich so...
Und ist auch Bestrafung überhaupt der richtige Weg?
Genau. Und ist diese Strafe, die ich da anwende, ist die wirklich verhältnismäßig? Also erstmal kann man sich ja fragen, ist Strafe überhaupt der richtige Weg? Ist Strafe das, was ich anwende, wenn
mir etwas nicht passt?
Ich vergleiche das auch gerne mit Partnerschaften. Ne? Nur habe ich einen Partner und ich liebe den, will ich den bestrafen? Wenn ich einen Partner hätte, der mich hin und wieder bestraft für mein Fehlverhalten, würde ich sagen, also diese Partnerschaft quitte ich. Sowas brauche ich nicht als Partnerschaft. So entwickeln wir uns nicht. Also, ne? Aber genauso ist es doch mit meinem Kind. Ich habe doch also eine liebevolle Beziehung zu meinem Kind. Und gehört in eine liebevolle Beziehung Strafe? Oder kann man nicht einfach sagen, die natürlichen Konsequenzen eines Fehlverhaltens, die reichen doch? Sagen wir mal so, ich hatte eine Frau kennengelernt, die witzigerweise auch aus der gewaltfreien Kommunikation kommt, die aber ihre Tochter immer bestraft hat, wenn sie zu spät zur Schule kam und dann gesagt hat, na, die natürliche Konsequenz ist, wenn sie eine Viertelstunde zu spät zur Schule kommt, hole ich sie auch erst eine Viertelstunde später ab. Das ist nicht die natürliche Konsequenz. Und dann habe ich zu ihr gesagt, die natürliche Konsequenz für deine Tochter ist, jedes Mal, wenn die eine Viertelstunde später in den Unterrichtsraum reinkommt, und die anderen sehen, sie ist schon wieder zu spät. Das ist ein Gefühl, fühlt sich so scheiße an. Das reicht als natürliche Konsequenz. Da muss ich nicht mir als Elternteil noch etwas ausdenken und sagen, ich pack noch eine Schippe oben drauf.
Ja, oder man spricht mit seinem Kind und fragt, wieso kommst du zu spät? Was können wir versuchen zu ändern? Oder besser gesagt, also was können wir uns angucken, was du könntest versuchen zu ändern? Man muss ja immer auch selbstständig bleiben oder sowas. Wie zum Beispiel, wenn deine Eltern dich noch wecken, wenn du zur Schule gehst, ja dann so, ne, ich habe nicht genug Zeit, es ist zu viel Stress und so, traut sich vielleicht das Kind nicht zu sagen oder so, ne. Oder du beschließt als Elternteil dann einfach mal, ich wecke dich jetzt eine halbe Stunde früher und dann probieren wir es, vielleicht kommst du dann pünktlich. Auch eine Option. Das ist dann keine Bestrafung, sondern es ist ein Lösungsweg.
Ist eine Option, genau. Also ich meine, du kennst es ja von dir selber auch. Du
kommst immer zu spät.
Habe ich jetzt rausgehört, du wünschst dir, dein Bedürfnis ist, dass ich dich noch eine halbe Stunde früher wecke?
Ich glaube, es würde bei mir auch gar nicht mehr viel bringen.
Denn du hast einen ganz eigenen Weg damit umzugehen, nicht? Und ich mittlerweile auch. Also
ja.
Ich habe am Anfang immer noch versucht, das zu retten und...
Ja, das bringt tatsächlich bei mir gar nichts.
Genau, genau.
Ja, deswegen ist es ja auch nur eine Option. Aber, also das ist ja... Also ich glaube, für viele Menschen würde es was bringen. Also mir persönlich, ich habe das schon ausprobiert. Ja, stehe ich eine halbe Stunde früher auf. Aber mir macht es keinen Unterschied, ob ich 20 Minuten später aufstehe, eine halbe Stunde früher aufstehe. Also ob ich nur 20 Minuten Zeit habe, eine halbe Stunde oder eine Stunde oder anderthalb Stunden. Ich komme trotzdem 15 Minuten zu spät. Den Fehler dahinter habe ich noch nicht genau gefunden. Ich weiß noch nicht, was genau mein Problem ist. Aber ich hoffe, ich finde das selber noch irgendwann weiter raus.
Ja, also momentan habe ich auch nicht das Gefühl, dass du meine Unterstützung dafür willst und benötigst.
Nee, die benötige ich nicht.
Ja, genau. Das merke ich ja dann auch. Und ich als Mutter darf das aushalten, dass mein Kind immer zu spät kommt. Und ich denke mir dann, irgendwann wird sie das im Außen dann vielleicht schon mal an einer ganz unangenehmen Stelle merken, dass das wirklich nicht toll ist. Und dann pendelt sich das von selber ein. So wie sich's bei mir ja auch eingependelt hat. Ich war ja früher genauso.
Ja, das weiß ich. kommt irgendwann von alleine. Also es gibt natürlich, es ist wie du gesagt hast, dieses in den Raum kommen und dann jeder, oh, ist schon wieder zu spät, so, ne? Also ich muss sagen, ich habe da irgendwann, weil ich es wirklich nicht geschafft habe, das zu ändern, oder weil ich muss auch sagen, in meiner Schulzeit bin ich auch gerne mit Absicht eine Stunde zu spät gekommen. Also habe dann erst mit der zweiten Stunde weitergemacht, so, ne? Und ich muss sagen, dass die Hintergründe dahinter meistens gar nicht dieses wirklich, ich will das, ist, oder dieses, keine Ahnung, ich mach das aus Trotz oder ich mach das, weil ich jetzt Bock darauf hab oder so, keine Ahnung. Also habe ich das zwar gerade so gesagt, so, ne, weil ich es auch einfach wirklich immer so wiedergegeben habe. Ich hab da so einen gewissen Humor draufgelegt. Ich habe so einen Humor darauf gelegt, ja, so bin ich halt, so mäßig, so, ne?
Da warst du auf 15, muss man sagen. Ja. Ne? Das war, ich würde mal sagen, so mittendrin in deiner Umbauphase.
Ja, und man muss auch sagen, dass manchmal auch einfach andere Gründe hinterstecken. Mhm. Manchmal musst du auch einfach, sag ich jetzt mal, deine Psyche hinterfragen. Mhm. Oder als Elternteil, wenn du dich so mega darüber aufregst, so, dann hinterfrag doch einfach mal, ist denn alles okay bei meinem Kind?
Mhm.
Oder vielleicht will es nicht wirklich später zur Schule kommen. Vielleicht schafft es das auch einfach nicht pünktlich zur Schule.
Mhm.
Also es gibt so viele Faktoren.
Mhm.
Das ist, also ich finde es echt schwierig, sag ich jetzt mal.
Schwierig, eine pauschale Antwort darauf zu geben.
Genau, ja, deswegen.
Ja. Gibt es noch was du allen Eltern da draußen, wenn du jetzt geh mal so gedanklich nochmal all deine Freunde ab, und gibt es noch was wir vergessen haben, wo du sagst, das muss in die Welt? So wie du vorhin gesagt hast, ich habe eine Botschaft, die muss jetzt raus.
Ich habe gerade an Respekt gedacht. Weil ich auch oft beobachte, dass Eltern sich mega, mega, mega aufregen, dass das Kind ihnen zu wenig Respekt bringt.
Mhm. Ein Lehrer auch,
ne? Und
es gibt auch diese Lehrer.
Genau, das habe ich eben meiner Mutter schon mal, also darüber hatten wir eben schon mal geredet, dass ich mich seit dem Kindergarten schon darüber aufrege, dass immer seit der Grundschule immer darüber aufrege, dass es immer wieder diesen Satz gibt, vor Älteren musst du Respekt haben. Weil im Grunde ist es normal und es ist wichtig, dass du jedem Menschen mit Respekt begegnest. Aber ich hatte es in der Grundschule so, dass eine Schulleitung oder andere Lehrer einfach mega disrespektvoll Kindern und Schülern gegenüber war und von uns aber immer wieder von genau diesen Lehrern erwartet wurde, ihr müsst mir Respekt gegenüberbringen. Und das ist nicht so. Respekt verdienen Menschen sich.
Hm.
Und wenn ein Mensch dich nicht respektiert, bist du niemals, egal wie alt dieser Mensch ist, in der Pflicht, ihm Respekt gegenüberzubringen.
Also, wenn du merkst, dass du nicht respektiert bist, dann kann dieser Mensch auch nicht erwarten, dass er respektiert wird, nur weil er älter ist.
Genau, das ist das. Und ich finde, das ist bei Eltern genau das Gleiche. Nur weil du meine Mutter bist und du hast das Sagen für mich und weiß ich was, es sind ja gerne Sätze, die Eltern bringen, so, ja, ich bin deine Mutter, ich hab das Sagen hier und so, bla bla bla, und ich entscheide für dich. Das sind Sätze, die schränken dich ein.
Mhm.
So, oder du musst mich respektieren, so, ne, das schränkt das Kind ein. Da kommt das Kind nicht weit, wenn du dem Kind sagst, du musst mich respektieren und so, dann hat das nicht automatisch das Gefühl, oh, ich
darf. Das stellt sich dann nicht ein, automatisch.
Genau, ja, genau, ja, ja. Das stellt sich erstens nicht ein und es ist dann auch eher so im Kopf so, oh, ich muss meine Mutter respektieren, aber die ist doch auch immer so ein bisschen respektlos.
Die schreit mich an
gegenüber,
und
genau,
beleidigt so, mich vielleicht noch. Und
genau, oder
Schläge gibt's ja hoffentlich nicht mehr, ne?
Nee, habe ich jetzt.
Nee, ich glaube, das Kapitel haben wir, glaube ich.
Ich hab's schon erlebt, dass es manchmal noch ein bisschen handgreiflich geworden ist. Nicht doll, aber so ein bisschen so mit.
Echt?
Na, Respektschelle, ja. Habe ich auch schon.
Das gibt's doch
in
noch.
Meinem Umfeld, ja. Mhm. Das gibt's noch, leider.
Aber es gibt ja auch diese psychischen Druckmittel, ne? Also wenn man dann Psychoterror macht, indem man einfach nicht mehr redet mit seinem Kind und es ignoriert, das ist ja auch richtiger Psychoterror, finde ich.
Genau, das ist auch, das ist fast wie körperliche Gewalt, das ist psychische Gewalt.
Psychische Gewalt, genau.
Und, aber um zurückzukommen auf mein Thema, es ist genau wie mit dem Satz, ich bin deine Mutter, ich entscheide für dich. Das vermittelt dem Kind automatisch, fast keine eigenen Entscheidungen. Du hast nicht die eigene Meinung oder die eigene Kraft, dass du dir erlauben darfst, selbst zu entscheiden. Mhm. Das ist ja gar nicht der Wert, den ein Kind gebrauchen kann. Vor allem für später. Was ist denn das? Dann gehst du ins Berufsleben oder ziehst in deine eigene Wohnung und hast immer noch den Satz, oh Gott, wie entscheide ich jetzt selber was? Das entwickelt komplett falsche Werte. Und auch, also auch wieder ein bisschen auf den Respekt zurückzukommen, wenn ich so oft in meinem Umfeld, oh, mich regt das so auf und Mann, mein Kind, das respektiert mich einfach nicht und so. Also ich höre das natürlich, dass die Kinder sagen, dass die Eltern das sagen und so, wo ich mir denke, ja, warum respektiert dein Kind dich nicht? Hm. Vielleicht, weil du nicht den richtigen Respekt in der Diskussion oder in einem Streit trotzdem noch da hast.
Vorliebst.
Weil, genau, weil wenn du vor deinem Kind stehst und sagst, oh, du bist schlecht, du kannst gar nichts, du versaust dir deine ganze Zukunft und ach Mann, du bist dumm und aus dir wird nichts und all sowas, also komplett schlechte Sachen, das ist doch total disrespektvoll. Und wenn das Kind dann mal eine Antwort zurückgibt und sagt, ja, sag ich jetzt mal, ich scheiß auf dich, dann ist das respektlos? Dann ist das schon wieder nicht in Ordnung. Warum darf ein Elternteil sich erlauben, dem Kind zu sagen, wie scheiße es ist, wenn das Kind es dann nicht zurücksagen darf? Warum ist das von dem Elternteil legitim und von dem Kind mega böse und nicht in Ordnung? Das ergibt ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Also generell.
Respekt ist ja auch ein Gefühl, genau, was vermittelt wird. Genau. Ist ja auch etwas, was vorgelebt wird und man nicht auf Knopfdruck erzeugen kann.
Genau.
Und was mir in dem Zusammenhang noch eingefallen ist, eine Freundin von dir hat mit 15 immer den Satz gehört, ja, warum soll ich dich ernst nehmen? Du bist ja noch erst 15. Nicht? Es ist egal, ob man diesen Satz sagt oder ob man mit seinem Verhalten signalisiert, ich nehme dich nicht ernst.
Ja.
Also all das sind so Dinge und Themen, die sind so schädlich für die Entwicklung erst recht einer 15-Jährigen oder eines 15-Jährigen.
Mhm.
Weil gerade da sind die in der Phase, wo sie vor allem eins wollen, ernst genommen werden.
Ja.
Es ist so wichtig in dieser Phase. Und wenn man das dann vermittelt, das dürfen sich Eltern einfach mal immer wieder vor Augen führen oder einfach nur die Frage stellen, wenn ich dieses und jenes jetzt sage, stärkt es mein Kind in Hinblick auf die Zukunft? Wir wollen ja alle, dass sie in der Zukunft zurechtkommen im Leben. Oder schwächt es mein Kind?
Ja.
Würde mich das stärken oder würde mich das schwächen, wenn ich nicht in der Lage bin? Und das erlebe ich ja auch immer wieder. Es gibt einfach Menschen, die schaffen es nicht, sich in das Gegenüber hinein zu versetzen und zu fühlen, wie ist das denn jetzt für mein Gegenüber? Ja, dann sich einfach nur vorzustellen, wie wäre das, wenn mein Vorgesetzter genau das zu mir sagt?
Ja.
Und heißt aber immer noch nicht, dass das Gleiche für mein Kind gilt. Aber dann einfach mal ein Gefühl dazu bekommen, schwächt mich das, wenn mein Vorgesetzter mich anbrüllt, unter Druck versetzt und mir sagt, dass meine Arbeit nichts taugt, oder stärkt mich das?
Ja.
Manch einer entwickelt ja dann Ehrgeiz. Kann ja sein. Aber stärkt dich das oder willst du dann einfach nur beweisen, ich hab's drauf und ich kann's?
Ja.
Ja, dann verausgabt man sich und ist nicht bei sich und nicht in seiner Mitte. Ist es das? Ist es das, was wir wollen?
Und auch immer nicht dieses Herabschauen aufs Kind.
Ja.
Es gibt so viele Eltern, die auf ihr Kind herabschauen. Und es merkt das Kind.
Natürlich, du musst und es nicht sagen.
Dinge
muss man nicht aussprechen.
Das ist auch wieder wie mit Lehrern. Das sind ja auch wie Leute, die dich ein bisschen in deinem Leben erziehen, sag ich jetzt mal, du verbringst halt einfach eine unheimlich viel Zeit in der Schule so und auch im Kindergarten. Wenn Leute auf dich herabschauen, du merkst das automatisch.
Da können sie noch so zuckersüße Worte sagen.
Ja,
genau. Du spürst, ist es ernst gemeint oder nicht.
Und ich finde das problematisch, weil das Kind merkt es.
Ob es wohlwollend ist, genau, und ehrlich und authentisch oder ob es irgendwie...
Genau, und es erniedert irgendwann, vor allem bei Eltern, wenn das Kind merkt, oh, meine Eltern schauen auf mich herab, dann fühlt es sich auch immer klein.
Ja.
Und das ist nicht gut.
Also wenn man will, dass das Kind groß wird, groß,
ja,
dann mach es groß.
Ja.
Und sieh es auch schon als jemand Großen an.
Ja.
Und wenn man das nicht kann, dann weiß man eigentlich, okay, hier habe ich noch eine Hausaufgabe zu erledigen.
Mit mir. Genau.
Such dir einen Therapeuten. Wirklich. Also nicht nur zum Arzt gehen, wenn, weiß ich nicht, die Hüfte wehtut oder das Knie zwickt, sondern auch ein bisschen Seelenhygiene betreiben.
Ja, auch wenn du dein Kind als Schoßhündchen gerne hättest, sag ich jetzt mal, dann geh auch zum Therapeuten. Das ist nicht die Schuld deines Kindes. Du hast ein Problem.
Schoßhündchen, das musst du jetzt mal ein bisschen beschreiben, was du damit meinst.
Naja, mit Schoßhündchen meine ich, das ist halt einfach...
Eltern gibt, die nicht akzeptieren wollen, dass das Kind jetzt nicht mehr 8 Jahre alt ist und kuscheln will jeden Morgen.
Genau, oder auch, dass das Kind nicht unbedingt, nur weil du es jetzt sagst, es auch wirklich machen wird sofort. Das ist halt einfach nicht sofort rennt für dich. Das ist nicht in jeder Situation, in jeder Hinsicht sofort rennt und alles für dich macht. Dass es auch immer nur auf dich achtet. Wenn du ein Schoßhündchen willst, was total auf dich fixiert ist und immer an deiner Seite ist und alles machst, was du sagst.
Und dich dann, anhimmelt.
Ja, und dich anhimmelt und keine Ahnung was. Oder wenn du irgendwie wie einen Partner fürs Leben haben willst, mein Kind muss sich immer bei mir melden und mein Kind muss auch immer sich für mich interessieren und mit mir Zeit verbringen, dann such dir entweder Freunde, einen Lebenspartner und geh zur Therapie.
Und überleg dir, welche Vision habe ich im Leben? Also es ja, gibt ja wirklich Eltern, was fehlt mir, genau, ja. Weil es gibt ja Eltern, die richten ihr Leben nach dem Kind aus und eine gewisse Zeit ist das richtig.
Ja.
Gerade wenn Kinder kleiner sind und so weiter, habe ich das ja auch sehr genossen, meinen Fokus auf euch zu legen. Aber irgendwann geht ihr eurer Wege und das beginnt schon, ich sag mal, wenn ihr die Grundschule verlasst, dann seid ihr schon auf eurem eigenen Weg mehr oder weniger unterwegs. Ja, und dann wollt ihr nur noch begleitet werden, ein Stück weit, und braucht die Eltern nur noch auf Abruf, sag ich mal.
Ja.
Ja, so. Weil ihr euch ja dann selber entwickeln wollt. Und dann kann ich gucken, was bleibt mir dann noch übrig, wenn ich dann die ganze Zeit an meinem Kind klebe und mich am Leben meines Kindes orientiere. Dann, wo ist meins? Wo ist mein eigenes? Ich bin ja noch ein eigenständiger Mensch. Ich bin ja nicht nur Mutter. Ich bin nicht nur Ehefrau.
Ja. Ne? Erstmal sollte man lernen, für sich selbst zu leben.
Sich selbst zu sorgen.
Und halt wirklich gucken, was fehlt mir? Was fehlt mir, dass es mir so schwer fällt, mein Kind loszulassen? Was brauche ich, dass es mir auch vielleicht leichter fällt, mein Kind loszulassen? Und wie du auch gesagt hast, dass wir Kinder euch dann als Eltern nur noch so als Abruf brauchen, ist in einer gewissen Art und Weise schon so. Aber ich finde, Eltern nehmen das immer so beleidigend. Das ist nicht beleidigend. Gerade dann, wenn euer Kind euch, sage ich jetzt mal, auf Abruf benutzt, gerade dann könnt ihr eigentlich stolz auf euch sein und es glücklich schätzen, weil dieses Kind euch sich bei euch noch meldet und fragt, ach, kannst du mir noch da schnell helfen oder erzählt euch das und das oder braucht das und das, dann seid doch froh, das Kind ist bereit und ist in der Stärke zu sagen, was es von euch braucht. Und es meldet sich noch bei euch. Wenn ihr eine komplett scheiß Bindung habt, ihr wisst erst, dass ihr was falsch gemacht habt, wenn das Kind sich gar nicht mehr meldet, auch nicht, wenn es was braucht.
Weil oder, wenn es ständig bei dir noch in der Küche sitzt, genau. Auch noch mit 35. Ja? Genau. Dann weißt
dann du, hast du was
irgendwas fehlt meinem Kind, also dass es sich selber auf seinen eigenen Lebensweg macht.
Aber das sind ja auch schon wieder zwei verschiedene Paar Schuhe, sag ich jetzt mal. Wenn du dich gar nicht mehr meldest und nicht mal deine Eltern auf Abruf benutzt, dann magst du deine Eltern nicht. Dann haben deine Eltern sowas falsch gemacht, dass du die so terrorisiert hast, sage ich jetzt mal, dass sie nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, dass die sich komplett selbstständig machen wollen. Und dann hast du dein Kind wirklich, wirklich losgelassen. Also nicht du, aber besser gesagt, das Kind hat dich wirklich losgelassen. Dann hat es die Leine nicht locker gemacht, dann hat es die Leine losgelassen. Also
fallen gelassen.
Genau, fallen gelassen, so. Aber wenn dein Kind noch mit 25 oder so in deiner Küche sitzt, dann...
Jedes Wochenende und auch in der Woche.
Und auch in der Woche. Dann hast du es in dem Sinne falsch gemacht, dass du dein Kind nie erlaubt hast, sich selbstständig zu entwickeln und dass es nicht alleine klarkommt.
Es braucht immer die Eltern im Hintergrund.
Ja, weil dann hast du das Kind entweder so eingeschüchtert oder ich weiß nicht, wie das funktioniert. Auf jeden Fall... dann ist das Kind nicht selbst in der Stärke, sich ein Leben aufzubauen. Und das ist eigentlich der Horror, weil dann, wenn die Eltern nicht mehr da sind, wird dieses Kind total hilflos sein.
Ja, also, oder es entwickelt dann endlich mal den Mut, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ja. Aber auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen. Ne? Die einen sitzen noch ewig bei Mama in der Küche, weil ihnen was fehlt, weil sie gewisse Teile nicht bekommen haben, genug Anerkennung, genug Mutterliebe, genug. Die suchen die dann einfach ewig. Ja. Oder sie wurden so eingeengt großgezogen, dass sie und nie Autonomie, also die haben nie das Gefühl der Autonomie eigentlich kennengelernt, dass sie es leben konnten, dass sie einfach das Gefühl haben, ja, ohne meine Eltern kann ich sowieso nicht überleben, ich brauche die.
Ja.
Ja, also da gibt es ganz verschiedene Gründe und vielfältige Formen, aber da will ja, also ich sag mal, die Leute, die hier zuhören, sind nicht solche Eltern, die suchen sich meinen Podcast nicht aus. Das glaube ich nicht. Also, sollen wir mal, wir sind schon wieder ganz schön und lange unterwegs, wie immer, wenn wir miteinander reden.
Das ist schrecklich bei uns.
Sollen wir mal ein Fazit spinnen, oder haben wir das schon, haben wir das eigentlich schon gemacht? Nee,
ne? Nee, haben wir noch nicht.
Nee.
Was ist denn unser Fazit?
Ja, was Jugendliche brauchen, um sich frei, mutig entwickeln zu können, um gestärkt in ihr eigenes Leben zu gehen und ihr Potenzial zu entfalten. Das ist ja mein Hauptthema, sein Potenzial, ne, mutig zu entfalten und an sich zu glauben. Was brauchen Jugendliche?
Was Jugendliche brauchen, ist
Vertrauen, haben wir schon gesagt.
Genau, Vertrauen.
Auch ein Vertrauensvorschuss, auch wenn wir Eltern wissen, es geht sowieso schief, aber ist egal, wir geben einen Vertrauensvorschuss.
Vor allem auch noch einen Vertrauensvorschuss, auch wenn das Vertrauen schon gebrochen wurde, halte fest daran.
Glaube an dein Kind.
Ja.
Hab einfach Vertrauen und Glauben, dass es gut wird. Erst recht, wenn dein Kind zwischen 14 oder zwischen 13 und 17 Jahre alt ist.
Ja.
Wo es noch in der Umbauphase steckt.
Ja.
Vergiss das nie. Ja. Wir waren da auch. Wenn ich mich an manche Sachen zurückerinnere, die ich als Jugendliche gemacht habe, denke ich, um Gottes Willen, wo war mein Hirn? Ja, in der Umbauphase.
Genau. Sicherheit, vor allem auch die Sicherheit, also überlegt euch genau, wenn mein Kind was falsch gemacht hat, wie vermittle ich dem Kind am besten, dass ich das Kind noch lieb habe, dass das Kind nicht der absolut größte Loser ist.
Dass es richtig ist, dass nur das Verhalten doof war.
Dass das Kind trotzdem
richtig ist.
Also wie mache ich das am besten?
Mhm. Autonomie.
Autonomie, also ja.
Anerkennen, dass das Kind seine eigene Persönlichkeit hat.
Genau. Und dass das Kind niemals so sein wird, wie ihr es gerne hättet. Das Kind ist ein eigener Mensch, das ist super wichtig.
Und wird vielleicht auch mal Dinge machen, die wir überhaupt nicht als Eltern kapieren und wo wir auch nicht mitkommen, aber das ist normal. Und auch wichtig, das hast du schon gesagt, das Kind ist nicht der Partner, der Lebenspartner.
Ich glaube, ich würde auch noch sagen, dass man nicht vergessen darf, wo man sein Kind hinbringen möchte. Vergesst nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass das Kind in der Lage ist, ein eigenes Leben zu führen, selbstständig zu sein, Verantwortung zu übernehmen, die richtigen Werte mitbringt und stark ist in der Hinsicht, auch mal sich Fehler eingestehen zu können, aber auch sehen zu können, was es richtig gemacht hat. Also was es richtig gemacht hat. So, ich würde sagen,
den Fokus auf die Stärken legen.
Genau, das ist.
Und nicht ständig die Schwächen betonen, weil dann fixiere ich das Kind auf seine Schwächen und Priming nennt man das, ne, wenn man es so prägt auf bestimmte Dinge, sondern wenn man einfach sagt, worauf möchte ich mein Kind prägen? Auf seine Stärken, dass es sich immer auf seine Stärken verlassen kann und darauf berufen kann, dass es die in Notfallsituationen auch abrufen kann und nicht auf seine Schwächen.
Genau.
Ja, so, und eins ist mir jetzt noch eingefallen, was ich auch mega wichtig finde. Kinder sind den Eltern nichts schuldig.
Ja, ne? Kinder also, sind den Eltern nichts schuldig. Das ist wirklich gut gesagt, weil das stimmt zu 100%. Ich hatte jetzt einen Fall, den habe ich mitbekommen bei einer Freundin von mir, dass die Mutter sich mega aufgeregt hat, dass das Kind zum Beispiel nicht mal die dreckige Wäsche runterbringen kann oder das Geschirr aus dem Zimmer runterbringen kann, halt solche Sachen. Und dann hat sie mir erzählt, dann hat die Mutter aufgezählt, ja, ich mach das für dich, ich wasch deine Wäsche, mach den Abwasch, ich koche für dich, ich kaufe für dich ein, du hast immer einen vollen Kühlschrank. Aber da soll nicht vergessen werden, dass nur weil sie das alles macht, dass das Kind jetzt irgendwas der Mutter
Bringschuld ist.
Genau, in der Bringschuld ist, weil das Kind hat gar nicht danach gefragt. Hätte es vor dir gestanden, hätte gesagt, Mama, kannst du meine Wäsche waschen? Mama, kannst du für mich jetzt immer das Geschirr abwaschen? Kannst du das für mich machen? Dann ist es in der Bringschuld. Dann hat es um was gebeten und dann ist es auch in der Pflicht, auch irgendwas Gewisses zurückzugeben. Aber das ist nicht so. Und was Eltern auch nicht vergessen, wenn ihr habt euch dazu entschieden, ein Kind zu kriegen, auf dieses Kind aufzupassen, dieses Kind großzuziehen, und das hat nicht das Kind beschlossen.
Ja, ich habe mich irgendwann mal dafür entschieden, die Elternrolle einzunehmen, Mutter oder Vater zu sein. Das ist mit gewissen Pflichten verbunden. Und die Entscheidung habe ich getroffen, auch wenn ich ungewollt schwanger geworden bin, dann habe ich zumindest beschlossen, dieses Kind bringe ich auf die Welt und ich begleite es. Nichtsdestotrotz, ich verstehe natürlich den Konflikt hinter dem Wäsche runterbringen und nicht abwaschen. Wenn man in einer Gemeinschaft lebt, will man natürlich auch den Wert vermitteln, dass man eben nicht egozentrisch durchs Leben läuft und nur für sich ist, sondern dass man auch was für die Gemeinschaft tut, dass es auch ein wichtiger Wert ist, um das soziale Gefüge zu stärken.
Aber genau da kommt es darauf an, wie vermittle ich das meinem Kind richtig?
Genau.
Sage ich meinem Kind, weil ich mache das und das alles für dich. Mhm. Deswegen musst du das und das für mich machen, obwohl das Kind gar nicht danach gefragt hat. Mhm. Oder sage ich, du, guck mal, ich mache ja das alles im Haushalt und ich würde mir wünschen, dass wir so eine gewisse Gemeinsamkeit haben, dass wir also eine Gemeinschaft einfach haben, würde ich jetzt mal besser sagen, dass wir alle auch irgendwie was in diesem Haushalt tun, dass zum Beispiel du die Aufgabe übernimmst, mal so, ne?
Aber auch da überleg mal, wie wir das gemacht haben. Wir hatten ja dieses Thema ganz oft in diesem Haushalt. Ja. Wir haben eine Patchwork-Familie mit 5 Kindern. Und da habe ich irgendwann mal das Family-Meeting einberufen.
Ja.
Und was wir gemacht haben, meine Erfahrung ist, dass was am besten funktioniert hat, war, wenn ich alle an einen Tisch geholt habe, gesagt habe, das ist der Ist-Zustand, ich bin unzufrieden damit, dass ich als Mutter das Gefühl habe, ich brenne hier aus, weil ich dieses und jenes, ich wünsche mir mehr Unterstützung und habe dann gefragt, was könntet ihr denn dazu beitragen?
Ja, genau.
So, ne? Und da sind wir auf ganz tolle Ideen gekommen. Ich erinnere mich da an eine Situation, wo mein Sohn, dein älterer Bruder, eine super Lösung vorgebracht hat. Auf die wären wir Eltern nie im Leben gekommen. Und es ist immer noch mal ein Unterschied, wenn ihr als Kinder oder Jugendliche mit in diese Lösungsfindung einbezogen werdet. Und wenn wir eine Lösung finden, wo alle sagen können, ja, das funktioniert, könnte für mich funktionieren, heißt nicht, dass es dann wirklich reibungslos funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Aber der Weg dahin ist einfacher.
Ja, vor allem.
Und nicht so anstrengend, als wenn ich die ganze Zeit Druck machen muss.
Vor allem, was mir jetzt auch einfällt, bei dem, was du gerade gesagt hast, das ist eigentlich wirklich eine gute Lösung, weil in dem Moment, wo du so eine Gemeinschaftsversammlung machst vom ganzen Haushalt, vermittelst du schon mal das Gefühl einer Gemeinschaft, da vermittelst du schon mal, und indem alle an den Tisch sitzen, ist schon mal dieses Gemeinschaftsgefühl da. Heißt, du musst es gar nicht sagen, sondern du vermittelst es. Mhm. Was viel, viel besser ist, weil es viel mehr im Körper ankommt.
Mhm.
Und dann, wenn du dann, also was ich gut fand gerade, wenn du dann ja auch noch deine Kinder eigentlich mit einbeziehst in die Entscheidung, dann fühlt sich's auch nicht irgendwie, also dann fühlt sich das Kind nicht so, als würde auf das Kind herabgesehen werden, so. Es hat ein Mitentscheidungsrecht.
Es wird nicht über ihm übergestülpt, sondern es war in der Entwicklungsphase dabei.
Ja.
Mhm. Ja, das ist. Hat seinen Beitrag geleistet, und das ist es ja, was wir wollen. Wir wollen ja, dass das Kind seinen Beitrag leistet. Also dürfen wir das Kind im Vorfeld ruhig mit einbeziehen, und das kann man schon mit Kindergartenkindern machen, ne? Also ab einem gewissen Alter, wo die dann sprechen können, und also ich sag mal, das Ne, wir haben ja jetzt, ich habe ja eine Enkelin von meiner Bonustochter. Mit der kann man schon versuchen, Lösungen zu finden. Ja, in natürlich altersgerecht. Aber das sind ja die Werte, die wir vermitteln wollen.
Ja.
Also vielleicht eher mal diesen Ansatz, statt ich halte jetzt meinem Kind eine Standpauke.
Ja, und sage, was ich alles für mein Kind mache und deswegen muss das Kind das und das für mich machen.
Statt eine Ansage zu machen, lieber ein Meeting.
Ja, sagen, das ist, würde ich sagen, echt eine gute Lösung.
Ne? Und dann von seinen Bedürfnissen sprechen und nicht sagen, du hast das falsch gemacht, sondern zu gucken, ich spreche von mir.
Und auch mal offen sein für das, was mein Kind zu sagen hat.
Zuhören.
Ja, dass beide sich wirklich, weil es ist auch so, das ist auch ein Punkt bei Eltern. Eltern erzählen gerne und sagen dir gerne, was alles richtig ist und was du richtig zu machen hast und bla. Und wenn du dann was zu sagen hast, ist es automatisch immer falsch, alles falsch. Weil was vor allem, finde ich, da vermittelt wird, ist einfach, wenn ich das auch bei Pädagogen in der Schule oder so erlebt habe, das habe ich gehasst bei meinen Lehrern, weil die drücken dir gerne eine Ansage, aber wenn du was zu sagen hast, ist alles falsch und dir wird nicht zugehört. Dir wird nicht zugehört und das vermittelst du dem Kind auch damit. Dass dem Kind nicht zugehört wird. Und dann hast du wieder eine negative Einstellung. Und dann kommt wieder nichts an, was du auch sagst.
Da hast du keine Beziehung mehr.
Genau, genau. Und das muss man sich auch mal zu Herzen nehmen. Höre ich meinem Kind auch richtig zu? Weil wenn ich meinem Kind zuhören kann, dann kann das Kind auch mir zuhören. Also habe ich jetzt mal falsch rum gesagt, aber...
Ja, nee, klar.
Aber
klar,
so dann ist es für mich, also wenn ich weiß, dass du mir zuhören kannst, weiß ich auch, dass ich dir zuhören kann. So.
Genau, wenn du das Gefühl hast, deine Bedürfnisse sind mir wichtig, ja, hörst du auch eher darauf, was mir als Mutter für ein Bedürfnis wichtig ist. Ja. So zum Beispiel, dass mir hin und wieder jemand hilft beim Putzen.
Ja, genau.
Okay, jetzt haben wir einen ganz schön großen Bogen gespannt. Wir sind hier schon wieder ziemlich lange unterwegs. Ich glaube, wir müssen jetzt mal den Podcast beenden, diese Episode. Mein Schatz, ich danke dir, dass du hier warst, dass du genau, hier mal Sprachrohr für alle Jugendlichen da draußen bist. Und ich hoffe, dass das bei den Eltern ankommt, dass sie jetzt mal einen anderen Blickwinkel dazu bekommen.
Ja.
Aber ich vermute eh, dass ich vor allem Eltern in meinem Podcast habe, die das sowieso schon
wissen
und machen. Aber wenn du jemanden kennst, der sagt, Mensch, die Person könnte den Podcast jetzt mal gut gebrauchen, leite es doch einfach weiter.
Ja.
Also, danke, mein Schatz.
Bitteschön.
So, es gibt noch einen Nachschlag. Wir haben gerade in der Nachbesprechung noch einen Punkt gefunden, der auch noch mega wichtig ist.
Mega, mega wichtig.
Erzähl mal, Schatz.
Und zwar ist mir aufgefallen, oft bei anderen, also in meinem Umfeld einfach, dass Kinder in Diskussion, in Streit bei den Eltern zustimmen, um aus der Situation rauszukommen.
Genau.
Weil sie merken, mir wird nicht zugehört. Also egal, was ich sage, es kommt bei meinen Eltern nicht an. Deswegen stimme ich meinen Eltern zu, dass diese Diskussion nicht länger braucht, so dass diese Situation ein Ende nimmt. Also halt einfach, das war jetzt doof gesagt, aber...
Doch, ja. Das hat Vera Birkenbiel schon in einem Vortrag so ganz schön gesagt, wenn Mitarbeiter zum Beispiel immer wieder Zugeständnisse machen, meinetwegen ein Mitarbeiter kommt immer zu spät, kriegt jedes Mal einen Anschiss von seinem Vorgesetzten, jedes Mal sagt der Mitarbeiter, ja Chef, ich werde das verbessern.
Ja.
Und es verbessert sich aber nicht. Diese Zugeständnisse, die Mitarbeiter oder auch Kinder bei ihren Eltern machen, machen sie deswegen, um aus dieser unangenehmen Situation herauszukommen, dass es endlich aufhört, dass diese Diskussion aufhört, dass sie wollen einfach in dem Moment nur aus dieser Situation heraus, weil sie im Kampf- und Fluchtmodus sind.
Ja, und es hat super viel mit Zuhören der Eltern zu tun.
Genau.
Und Verständnis für die Kinder.
Und auch, ob ich als Elternteil mein Kind denn wirklich sehe.
Ja.
Und in seinem Bedürfnis auch erkenne. Und selbst wenn das Kind noch nicht weiß, um welches Bedürfnis handelt es sich, kann man zumindest auf die Suche gehen. Aber dann hat das Kind das Gefühl, Mama, Papa, wer auch immer, sind gerade mir gegenüber sehr wohlwollend und wir versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden und ich arbeite nicht die ganze Zeit mit Druck und irgendwelchen Moralpredigten und halte Monologe statt einen Dialog.
Ja, genau.
Ja, und dann ist es aber nicht verwunderlich, wenn das Kind beim nächsten Mal wieder das Zugeständnis bricht. Meinetwegen, es verspricht den Eltern, ja, ich werde nie mehr rauchen. Ja. Ja, sorry. Spätestens, wenn die Kumpels wieder vor der Tür stehen und man ist unterwegs, natürlich zünden die sich dann wieder eine Zigarette an.
Ja.
Ja, so. Und dann riechen sie eben wieder nach Rauch. Und dann kommt es eben zu diesem Kreislauf. Ja, die kann man nicht mehr glauben, du lügst mich immer an und so weiter. Nein, in dem Moment lügen sie nicht, wenn sie ein Zugeständnis machen, sondern sie wollen einfach aus dieser unangenehmen Situation fliehen. Weil man darf nicht vergessen, in dem Moment gibt es unglaublich viel Stresshormone im System. Ne? Also ich meine, ich höre das ja von anderen Jugendlichen, wenn man in einer Diskussion ist und einer weint, verzweifelt, dann weiß ich, hier ist Stress, hier ist richtig Stress, hier ist gerade gar kein Raum, um eine gute Lösung, eine gemeinsame Lösung zu finden, sondern
ja,
hier müssen wir erstmal gucken, dass wir die Emotionen wieder herunterkühlen, ja, um einen klaren Kopf zu kriegen und um dann eine gemeinsame Lösung zu finden. Aber in dem Moment, wo jemand wirklich verzweifelt ist, brauchen wir nicht auf Lösungssuche zu gehen, sondern können wir erstmal wohlwollend, tröstend, mitfühlend dabei sein, oder?
Ja.
Ja, das war nochmal so ein wichtiger Punkt.
Okay.
So, jetzt ist aber Schluss, oder?
Ja.
Jetzt hören wir auf.
Jetzt hören wir auf.
Also, tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du bis hierher zugehört hast und unserem Gespräch gelauscht hast. Und ich hoffe, dass hier viel, viel Wertvolles für dich dabei war. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest und eine 5-Sterne-Bewertung abgibst, bei iTunes zum Beispiel, dann freut mich das total. Herzlichen Dank und bis bald, bis zum nächsten Mal.